ARD. SWR Kultur. Forum.
Nahrungsergänzungsmittel notwendig oder überflüssig? Am Mikrofon Sabine Schütze. Sie sind ein Verkaufsschlager, Nahrungsergänzungsmittel. Hierzulande hat fast jede oder jeder schon Vitaminpillen, Kollagenkapseln oder auch Proteinpulver geschluckt. Interessanterweise meist aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist schon seit Jahren so, das zeigen Umfragen immer wieder. Dabei sind Nahrungsergänzungen keine Arzneien. Es gibt sie überall im Handel, oft auch online. Und Nahrungsergänzungsmittel werden außerdem massiv in den sozialen Medien beworben. Sie versprechen, uns fitter zu machen. Sie sollen dafür sorgen, dass wir uns gesünder fühlen und besser aussehen. Doch können die Substanzen das? Diese Fragen und einige mehr diskutieren mit mir die Teamleiterin Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Angela Clausen, der Ernährungswissenschaftler, Sportler und auch Influencer Dr. Georg Abel und Dr. Anke Weißenborn. Die Ernährungswissenschaftlerin arbeitet am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Frau Weißenborn, Sie sind beim Bundesinstitut für Risikobewertung Teil einer Fachgruppe, die sich mit Ernährungsrisiken beschäftigt. Sind Nahrungsergänzungsmittel ein solches Risiko?
Also Nahrungsergänzungsmittel können ein Risiko sein, wenn sie Stoffe in zu hohen Dosierungen enthalten oder wenn sie Stoffe enthalten, die praktisch nicht gut untersucht sind oder aus bestimmten Pflanzen extrahiert werden, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Und wenn sie auch falsch eingenommen werden, kann das auch zu Risiken führen. Also es gibt vielfältige Risiken, die mit Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung stehen und die werden in unserer Fachgruppe bewertet und dazu geben wir eben auch Empfehlungen ab.
Gut, die Risiken werden wir uns garantiert auch noch anschauen. Herr Abel, Sie sind ja klar pro Nahrungsergänzungsmittel. Sie bewerben und entwickeln sie sogar. Warum?
Also Nahrungsergänzungsmittel sollen erstmal natürlich kein Ersatz sein für eine gesunde Ernährung, sondern wie der Name sagt, vertrete ich auch hier die Position, dass sie sinnvoll die Nahrung ergänzen sollen eben und mögliche Lücken ergänzen sollen, also Nährstofflücken, die vielleicht durch die normale Ernährung nicht gedeckt werden können, sei es durch den Lebensstil bedingt oder durch ungünstige Lebensmittelauswahl oder verschiedene Lebenssituationen. Und zweitens bieten sie natürlich auch die Möglichkeit, noch den Lebensstil, die Gesundheit oder auch präventive Gesundheitseffekte positiv zu unterstützen. Und gerade jetzt so, was die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln angeht, bewege ich mich da ja in einem Bereich. Im Sport bin ich da ja unterwegs. Und das heißt, hier kann man natürlich gezielt durch den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel Ermüdungserscheinungen verringern oder die Unterstützung der Gesundheit in der Basisernährung fördern oder auch, sei es die Regeneration unterstützen, die Einsatzzwecke. Zwecke sind natürlich vielseitig, aber natürlich geht es auch hier darum, möglichst die Gesundheit erstmal zu gewährleisten, zu unterstützen und wenn möglich eben auch noch die Leistungsentwicklung weiterhin zu fördern.
Frau Clausen, Sie beschäftigen sich für die Verbraucherzentrale beruflich schon seit Jahrzehnten mit Nahrungsergänzungsmitteln. Gab es da in den letzten Jahren vielleicht eine auffällige Entwicklung oder auch Veränderung, die Sie ganz besonders beschäftigt hat?
Also bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es schon so, dass wir in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz sehen, dass immer mehr Produkte auf den Markt kommen, dass immer mehr Produkte auch gekauft werden. Das Ganze zielt natürlich darauf ab, weil immer mehr VerbraucherInnen etwas für ihre Gesundheit tun wollen, was ja auch sehr positiv ist, aber eben auch, weil sie massiv durch Werbung beeinflusst werden. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, wir sind Verbraucherschützer, uns geht es um den gesundheitlichen und den wirtschaftlichen Verbraucherschutz für die VerbraucherInnen. Und für uns ist eben wichtig, dass VerbraucherInnen ein Recht haben auf sichere Produkte und dass sie ein Recht auf ehrliche Informationen haben, ehrliche Produktinformationen, damit sie eben nicht über den Tisch gezogen werden.
Und das ist schon seit Jahren das Gleiche oder hat sich da in letzter Zeit was getan?
Das hat sich sehr verschoben. Inzwischen hat sich das Ganze sehr stark auf den Onlinehandel und auf soziale Medien hinbewegt.
Da werden wir auch noch drauf kommen. Die sozialen Medien werden noch eine Rolle spielen. Aber wir haben es gerade schon gehört. Beim Thema Nahrungsergänzungsmittel gibt es doch so einigen Klärungsbedarf. Fangen wir mal damit an. Nahrungsergänzungsmittel stehen bei den meisten offenbar ja ziemlich hoch im Kurs. Etwa 2/3 der in Deutschland lebenden Erwachsenen schlucken sie. Und bis zu 20% der Teenager kriegen sie von ihren Eltern. Hauptgrund ist die Gesundheit, das hatte ich bereits erwähnt, entweder als Vorsorge oder auch zur Verbesserung der Gesundheit. Herr Abel, ist das denn auch Ihr Ansatz, wenn Sie sich für Nahrungsergänzungsmittel aussprechen? Denn das konnte ich eben bei der Antwort schon so ein bisschen raushören.
Also natürlich geht es erstmal darum, in erster Linie, sei es jetzt beim Sport oder auch für die Gesundheit allgemein, erstmal sicherzustellen, dass die Nährstoffzufuhr gesichert ist. Und wenn man auch da, ja, die Ernährungserhebungen liegen schon eine Weile zurück, wenn wir an die NVS2 denken, scheinen gewisse Unterversorgungen da zu sein in der allgemeinen Bevölkerung, unabhängig davon. Also wenn wir jetzt von Vitaminen sprechen, irgendwie auch seien es eine Reihe der B-Vitamine zwischen 10% und 30%, was einfach durch die allgemeine Ernährung zunächst einmal nicht gedeckt zu werden scheint. Und um das erstmal sicherzustellen und potenzielle Nährstofflücken schließen zu können oder zu vermeiden, weil sie über die Ernährung nicht gedeckt werden, ist der Einsatz von Nährstoffpräparaten meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz oder auch ein zielführender Ansatz, wenn nicht sogar nahezu ein unumgänglicher Ansatz für einen Großteil der Bevölkerung.
Herr Abel hat gerade gesagt, dass 10% bis 20% der Bevölkerung bestimmte B-Vitamine nicht in ausreichenden Mengen aufnehmen. Aber man muss natürlich sehen, dass die Referenzwerte für die Zufuhr von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ja so abgeleitet wurden, dass im Allgemeinen 99%, also fast nahezu 100% der Bevölkerung ausreichend versorgt sind, wenn sie die Nahrungszufuhrreferenzwerte erreichen. Das heißt, es müssen gar nicht alle Menschen zu 100% die Zufuhrreferenzwerte erreichen, sondern diese Referenzwerte dienen dazu, auf Bevölkerungsebene eine Orientierung zu geben. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung die Zufuhrreferenzwerte erreicht, dann müssen die 10% bis 20% oder vielleicht auch 30% oder 40%, die darunter liegen, nicht unbedingt deswegen im Mangel sein oder schlecht versorgt sein.
Also kleine Lücke bedeutet nicht automatisch Gesundheitsrisiko?
Ja, genau.
Der Referenzwert ist nicht der Bedarf des Einzelnen. Das sind ganz unterschiedliche Werte, aber es wird sehr häufig auf den Referenzwert abgehoben, der aber eben wirklich nur dazu dient, eine Maßzahl für die Bevölkerungsversorgung zu geben.
Natürlich, das ist ganz richtig. Die Referenzwerte dienen für die allgemeine Bevölkerung. Und dennoch ist es ja so, wenn wir von der allgemeinen Bevölkerung sprechen oder von den Referenzwerten, beziehen die sich ja auf normalerweise gesunde Personen. Aber wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, sehen wir auch, dass wir einen massiven Anteil an übergewichtigen Personen haben oder auch an Personen, die chronische Krankheiten haben, was ja auch um die 40% bis 50% der Personen betrifft. Und bei Übergewicht sprechen wir sogar noch von einer höheren Anzahl an Personen, die davon betroffen sind. Das heißt, also wir können diese Referenzwerte ja auch gar nicht eins zu eins auf die Gesamtheit mit übertragen. Dennoch würde ich immer unterstützen und sagen, im besten Fall, klar, messen wir den individuellen Bedarf und machen auch Blutanalysen hinsichtlich des spezifischen Nährstoffbedarfs und supplementieren dann gezielt. Aber wenn es um den pragmatischen Ansatz geht und einfach sicherzustellen, die empfohlenen Zufuhrmengen zu erreichen, würde ich immer noch den Ansatz unterstützen, möglichst hier einfach auf ein ernährungsphysiologisch sinnvoll dosiertes Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen.
Aber wenn wir uns genau die Produkte am Markt angucken, dann haben wir da ja genau das Problem. Wir haben eben nicht sinnvoll zusammengesetzte Produkte. Ich meine, Sie sagen schon, Sie würden als Pragmatiker das Gießkannenprinzip bevorzugen. Ich bin eher tatsächlich Basisanalyse. Aber die Produkte am Markt, die zeigen ja immer hochdosiert, höher dosiert, höchst dosiert. Die steigern sich ja, dass einfach nur die Referenzwerte mit diesen Produkten erreicht werden. Das findet man ja am Markt fast gar nicht mehr.
Trotzdem gibt es auf der anderen Seite Hersteller, die sehr sinnvoll zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel hoher Qualität mit einer ernährungsphysiologischer sinnvollen Dosierung anbieten. Und wenn wir eben eher dahin gehen, dass wir den Verbraucher dahingehend eben aufklären, wie kann er zum Beispiel Qualität von vielleicht weniger sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln unterscheiden, versetzen wir ihn ja selbst in die Lage, dann immer noch die Entscheidung treffen zu können, brauche ich dieses Nahrungsergänzungsmittel, soll ich selbst zuführen oder ist es für mich überflüssig?
Also, dass es seriöse Hersteller gibt, da würde ich Ihnen sicherlich recht geben. Nichtsdestotrotz, wenn es um Dosierung geht, nehmen wir den Punkt Magnesiumprodukte. Wir haben entsprechende Marktchecks gemacht. Die empfohlene Höchstmenge von EFSA, von BFR liegt bei 250 Milligramm am Tag. Und Sie finden kaum ein Produkt, das nur 250 Milligramm hat. Die meisten sind höher dosiert.
Aber auch da muss ich sagen, bei den 250 Milligramm Magnesium ist ja ein sehr unkritischer Nährstoff. Was passiert ist, dass ich Durchfall bekomme, im schlimmsten Fall an erster Stelle. Und wenn das einsetzt, spätestens da fange ich ja an, dann gezielt oder individuell entscheiden zu können, dann gehe ich mit der Dosierung wieder runter. Und ich weiß auch, dass gerade in dem Bereich, in dem ich mich bewege, im Sportbereich, auch Mengen von 300, 400 oder 500 Milligramm am Tag sinnvoll sein können. Das kann man natürlich auch wieder splitten auf mehrere Aufnahmezeitpunkte über den Tag.
Gerade bei Magnesium oder von mir aus B-Vitamin-Präparate müsste man doch mit der empfohlenen Tagesdosis eigentlich ganz gut zurechtkommen und dann müsste das passen. Und genau da sind wir ja dran, dass das gar nicht der Fall ist. Frau Weißenborn, es hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass Nahrungsergänzungsmittel eben Lebensmittel sind rechtlich und keine Arzneien.
Ja, richtig. Also als Lebensmittel sind Nahrungsergänzungsmittel eben frei verkäuflich. Sie werden nicht speziell zugelassen für den Verkauf und sie werden auch nicht vor der Inverkehrbringung, also vor dem Einbringen in den Handel, speziell von Behörden bewertet. Und deswegen können Nahrungsergänzungsmittel alle möglichen Vitamine, Mineralstoffe, aber auch sonstige Stoffe enthalten. Und es wird den Verbrauchern praktisch selbst überlassen, auszuwählen, ob sie eventuell von dem einen oder anderen Nährstoff etwas mehr brauchen oder nicht. Oder welche Werbung sie vielleicht besonders beeindruckt hat. Und es gibt keine Studie, die bisher gezeigt hat, dass eine zusätzliche Zufuhr von Vitaminen oder Mineralstoffen über den Bedarf hinaus einen Vorteil oder einen Nutzen bringt für den Menschen. Das heißt, alles, was wir zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, wenn wir ansonsten über die Ernährung ausreichend versorgt sind, ist eher eine Belastung für den Körper, kann im schlimmsten Fall eben schaden. Und wir haben es gerade gehört, Magnesium ist einer der vielleicht milderen Fälle, weil es nur Durchfall ist, aber auch das möchte man natürlich nicht haben. Und es ist durchaus eine schädigende, gesundheitsschädigende Wirkung, die von einem Lebensmittel nicht ausgehen sollte.
Ja, aber wieso greift man da nicht einfach auf die empfohlene Tagesdosis, bleiben wir bei den Referenzwerten zurück und sagt, das ist der Referenzwert für eine Tagesdosis, das kannst du schlucken und alles ist gut.
Die BfR-Empfehlungen für Höchstmengen in Nahrungsergänzungsmitteln sehen ja praktisch solche Dinge vor. Also es wird ganz klar gesagt, bestimmte Mengen sollten in Nahrungsergänzungsmittelprodukten nicht überschritten werden, um insgesamt auch in Betrachtung anderer Lebensmittel, die eben ja auch Nährstoffe enthalten oder auch im Zusammenhang mit angereicherten Lebensmitteln, die es ja auch noch gibt, um insgesamt praktisch bestimmte Tageshöchstmengen, die von der Europäischen Lebensmittelbehörde der EFSA abgeleitet wurden, nicht zu überschreiten. Und wenn sich daran alle halten würden, also die Hersteller halten würden, dann könnten zumindest Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen sicher sein. Dann haben wir noch nicht das Problem gelöst, dass sie zum Teil Kombinationen enthalten, die nicht nachvollziehbar sind oder die wir eigentlich auch nicht brauchen. Aber zumindest hätten wir dann nach oben hin das Sicherheitsproblem etwas besser im Griff.
Einfach um es zu verstehen, es gibt keine Vorgabe, sogenannten höchsten Mengenbegrenzung für Nahrungsergänzungsmittel für bestimmte, bleiben wir mal bei Magnesium, also Vitamine und Mineralstoffe, bleiben wir erstmal dabei.
Nein, es gibt in Europa keine gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Im Gesetz steht, dass es seit 2002 solche Höchstmengenfestlegungen geben soll. Bisher haben sich die europäischen Mitgliedstaaten darauf nicht einigen können, obwohl wir diese Zahlen tatsächlich dringend brauchen, denn es ist eine Frage des Marketings, warum diese Mengen, die auch empfohlen werden vom BfR als Maximalmengen, dass die dauernd überschritten werden.
Da bin ich ja auch an der Stelle total bei Ihnen. Deswegen sage ich ja auch, es geht eher um Nahrungsergänzungsmittel, die eben ernährungsphysiologisch sinnvoll dosierte Mengen halten und eben gerade nicht diese Höchstmengen überschreiten. Und auch da, um das zu ergänzen, den Punkt, den Sie meinten, dass wir natürlich vielleicht keinen zusätzlichen Nutzen haben, aber genauso ist auch nicht gezeigt in Studien, dass ernährungsphysiologisch sinnvoll dosierte Multivitaminpräparate irgendwo einen Schaden anrichten. Also von daher finde ich, kann man es in dem Fall, wenn das stärker reguliert ist, dass Höchstmengen festgelegt werden, der Verbraucher entsprechend mündig ist oder aufgeklärt wird, und da leisten sie ja beide super Arbeit, sie ja selbst in die Lage versetzt werden zu entscheiden, Risiko nutzen, möchte ich dieses Supplement nutzen oder möchte ich es nicht nutzen.
Ja, aber wir haben einen entscheidenden Punkt. Wir haben es hier mit der Gruppe der Lebensmittel zu tun. Und die gesetzliche Vorgabe heißt auf jeden Fall erstmal, Lebensmittel müssen sicher sein. Und das ist die Maßgabe. Und wenn ich ständig irgendwelche Warnhinweise und dieses und jenes und das darfst du nicht mit dem und da musst du das noch bedenken und so weiter habe, das hat nichts mehr mit der eigentlichen Lebensmittelvorgabe der Sicherheit zu tun.
Deswegen dazu kommt, dass sie stark beworben werden. Also das ist eben das Problem auch, dass wir mit den Warnungen oder Hinweisen, selbst wenn wir sie direkt auf die Packung tun würden oder zum Teil sind sie ja auch drauf, dass Verbraucherinnen da gar nicht drauf achten, weil sie davon ausgehen. Und das wurde in vielen Befragungen auch bestätigt. Sie gehen davon aus, dass die Produkte, die im Regal sind, sicher sind, dass sie zugelassen wurden, dass sie von Behörden geprüft wurden. Und sie gehen nicht davon aus, aus, dass sie darauf achten müssen und auch noch vorher die Packungsbeilagen, die es ja in dem Fall sogar gar nicht gibt, sondern einfach Aufdrucke auf den Packungen, dass sie die noch vorher lesen müssen. Und das ist sowohl auf den Internetseiten als auch in den sozialen Medien, dass so massive Werbung gemacht wird für Produkte und für das, was sie alles angeblich an Zusatznutzen haben sollen, dass es für Verbraucherinnen unwahrscheinlich schwer ist, zu differenzieren und überhaupt die Produkte zu finden, die ihnen eventuell nützen könnten, wenn es denn tatsächlich Defizite gibt.
Ja, natürlich. Nur an der Stelle würde ich einfach nur gerne differenzieren. Zum einen irgendwo dazwischen ist es ja nicht dann die Lösung, Supplemente pauschal abzulehnen oder dagegen zu sprechen, sondern es geht ja vielmehr darum, den Verbraucher dazu zu befähigen, ihm entsprechende Qualität zu erkennen. Da bin ich ja ganz bei Ihnen, dass es irgendwo bis zum gewissen Grad stärker reguliert werden sollte.
Das heißt schon, dass auch Sie für Tageshöchstmengen wären, Herr Abel.
Ja, natürlich. Natürlich bin ich nicht dafür, dass sich jeder die Pillen unkontrolliert dosiert, irgendwo täglich 5, 6, 7 verschiedene Pillen irgendwo einschmeißt, sondern natürlich spreche ich davon, dass wir von qualitativ sinnvollen oder ernährungsphysiologisch sinnvoll dosierten Nahrungsergänzungen profitieren können. Und das kann Thema Gesundheit, Versorgungslücken, Ausgleich betreffen, kann aber gerade, wenn ich jetzt in dem Sportbereich mich bewege, da natürlich auch wieder in Leistungsentwicklung gehen.
Nun ist es ja so, dass ich zum Beispiel in der Apotheke ja, wenn ich ein Medikament hole, beraten werde, gesagt bekomme, auf was ich achten muss, wenn ich das nehme. Würde das denn zum Beispiel der Verkauf in Apotheken ein Problem nehmen? Also Stichwort zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder in dem Fall die Apothekerin?
Nur teilweise, denn der Apotheker ist ja auch Kaufmann. Und gerade was Nahrungsergänzungsmittel angeht, haben wir da sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, Qualitäten der Beratung ausgemacht. Schon die Qualität der Arzneimittelberatung ist sehr unterschiedlich bei Nahrungsergänzungsmitteln. Aber eine Apotheke hat mir mal ganz klar gesagt, wissen Sie was, es ist mir völlig egal. Der Verbraucher will das, also verkaufe ich ihm das.
Okay. Und zum Teil ist es sogar noch teurer als in Drogeriemärkten, ne? Also, und für den Verbraucher auch noch viel schlechter zu unterscheiden, weil in der Apotheke wirkt es ja noch seriöser, also der Anschein, der damit erweckt wird.
Okay, ich merke schon, die Apotheke ist also auch nicht die Lösung, die wir hier haben.
Sie kann eine Lösung sein, aber sie ist nicht die Lösung.
Am Ende ist irgendwo ja die Verbraucheraufklärung ein Schlüssel dazu, seriöse Aufklärung, dass er selbst in die Lage versetzt wird, vielleicht sich selbst auch eine Meinung oder ein Urteil dann dazu bilden kann, was natürlich eine große Herausforderung darstellt, ohne Frage.
Gut, bleiben wir bei der seriösen Meinung oder den seriösen oder unseriösen Gesundheitsversprechen. Gerade auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel gibt es sie ja auch reichlich. Sind die sozialen Medien hier eher das Problem oder auch ein Teil der Lösung, ist die Frage, die ich mir da stelle.
Das Problem, absolut das Problem.
Warum?
Es gibt ganz wenig seriöse Aufklärung tatsächlich in den sozialen Medien. Es gibt einige wenige, die versuchen das immer wieder, aber in der Hauptsache haben wir es dort mit Verkäufern zu tun. Das zeigen die Untersuchungen, die die EU entsprechend gemacht hat zu den Influencerinnen. Das zeigt, dass die Werbung nicht gekennzeichnet ist. Das zeigen die unzulässigen Health Claims, die gemacht werden, also gesundheitsbezogene bzw. krankheitsbezogene Aussagen, die getätigt werden.
Die ja vorgegeben sind, was man machen darf und was nicht.
Rein theoretisch ist es vorgegeben, aber die wenigsten von den Influencerinnen halten sich darin tatsächlich. Da werden also steile Behauptungen aufgestellt, dann hilft das gegen Krebs und gegen Arthrose und das heißt auch noch bei Alzheimer und ich weiß nicht was alles. Oder es hilft nur angeblich die Depressionen nach der Geburt zu stillen oder die Ehe zu retten oder ich weiß nicht was alles. Es ist eine Katastrophe, was da behauptet wird. Also Foodwatch hat letztens einen Report veröffentlicht, die haben sich nur Influencerinnen mit Gesundheitsaussagen unter die Lupe genommen und die haben im Prinzip bei 80% unzulässige Aussagen gefunden.
Herr Abel, was sagen Sie dazu? Denn Sie sind ja an den sozialen Medien durchaus unterwegs, werben ja auch selber. Was ist für Sie da der richtige Weg?
Naja, der richtige Weg ist zumindest, haben wir ja, was die Gesundheitsversprechen angeht, sind ja geregelt durch die Health Claim Verordnung. Natürlich gibt es dann auch hier wieder immer der Hinweis, irgendwo seriöse, unseriöse Anbieter. Also dann ist natürlich die Frage, wie weit wage ich mich in diesen Graubereich rein oder auch nicht. Und natürlich gilt da immer irgendwie, es sollte nur das kommuniziert und gesagt werden, was auch gesetzlich geregelt und erlaubt ist und vor allen Dingen auch wissenschaftlich, von wissenschaftlicher Evidenz ist. Und von daher, ja, es gibt natürlich dieses große Problem, wenn da Anbieter sind, also was ja irgendwo typische Schlagworte sind, sei es Detox, Immunbooster oder Anti-Aging-Wunder, alles, was gerade irgendwo gehypt wird oder in ist, worauf natürlich eine Vielzahl der Influencer anspringt und wo mit Sicherheit auch jede Menge Geld fließt. Aber es ist halt ein Marketingkanal und was natürlich wird hier auf diesen Plattformen die Supplements oder die Nahrungsergänzungsmittel einem großen Publikum irgendwo präsentiert. Von daher, wir können ja diese Plattform an sich gar nicht mehr wegdenken oder wegrationalisieren. Von daher ist ja eher die Aufgabe, dagegen seriös anzugehen und vielleicht auf diesen Plattformen eben da, wo das Publikum, wo sich die Zielgruppen umtreiben, eben für seriöse, neutrale, möglichst neutrale Aufklärung zu sorgen. Aber sehe da natürlich auch das Risiko, gerade wenn wir von jungen Personen oder Jugendlichen sprechen, die vielleicht nochmal stärker davon betroffen oder beeinflusst werden können.
Das Problem, was wir da tatsächlich haben, ist die fehlende Kontrolle. Die Lebensmittelüberwachungsbehörden sind massiv überfordert. Die sind gar nicht in der Lage, irgendwie Instagram, TikTok oder sonst was zu kontrollieren. Und hier bräuchte es viel stärkere Kontrollen, auch nachher im Endeffekt der Produkte natürlich, die da sind, weil da sehr viele Startups unterwegs sind, die irgendwie nur Marketing-Schulung bekommen haben, aber niemals eine lebensmittelrechtliche Schulung. Und wie gesagt, das A und O hinter dem Ganzen ist die Kontrolle und das ist der Vollzug des Gesetzes. Ohne Gesetzesvollzug, ja, das ist so, wie wenn sie es völlig ignorieren, wenn permanent alle Menschen bei Rot über die Ampel fahren. Das geht einfach nicht.
Und es findet doch statt, weil die Kontrolle gar nicht da ist, wie nötig wäre, oder ist das
richtig?
Falsch?
Richtig. Und deswegen sehe ich zum Beispiel auch eine enorme Verantwortung bei den Plattformen. Plattformen wie Instagram, wie TikTok, aber auch die Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, sei es Amazon, eBay, was auch immer uns da unterkommt, die müssten viel stärker in die Verantwortung genommen werden für das, was sie da anbieten. Einfach nur zu sagen, wir stellen den Marktplatz zur Verfügung und ihr seid verantwortlich für das, was ihr tut, das ist zu wenig.
Frau Weißenborn, Sie wollten gerade was dazu sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass das natürlich ein Problem ist, was im Internet und in den sozialen Medien besonders stark ist. Aber auch die Kontrolle in den im stationären Handel ist natürlich für die Landesüberwachung fast nicht mehr zu schaffen. Ne? Also mit dem zunehmenden Angebot von unterschiedlichsten Nahrungsergänzungsmitteln und exotischen Stoffen, die darin auch enthalten sind, ist es eben selbst im stationären Handel ein großes Problem.
Mhm. Ja, vielleicht eine Zahl dazu. Ne? Das werden pro Jahr aktuell mehr als 30.000 neue Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland angezeigt.
Angezeigt bedeutet also auch neu angeboten.
Die kommen neu auf den Markt, teilweise auch mit Rezepturänderungen nur. Mhm.
Aber Herr Abel, um nochmal auf Sie zurückzukommen, Sie haben ja gerade auch gesagt, ja, man muss natürlich sich da an Spielregeln halten. Was machen Sie denn anders? Können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern Tipp an die Hand geben, wenn sie eben in den sozialen Medien unterwegs sind und es darum geht, solche Angebote auf zwischen seriös und unseriös zu unterscheiden?
Ja, also an erster Stelle würde ich natürlich erstmal dahingehend, was ich eben schon einmal angesprochen hatte, also werden Heilversprechen, Gesundheitsversprechen, übertriebene Aussagen getroffen, dass ich, Sie hatten es vorhin auch gesagt, Frau Clausen, Krebsheilen angeht oder mein neuer Leistungsbooster jünger und so weiter, das sind natürlich übertriebene Aussagen und das kann schon mal ein Indikator dafür sein. Dann geht es ja irgendwo darum, wer steckt hinter dem Produkt? Gibt es da vielleicht einen Ansprechpartner? Ist da Transparenz, was die Inhaltsstoffe angeht? Ist da ein Kundenservice? Habe ich eine Möglichkeit, irgendwo mit dem Unternehmen, dem Hersteller in Kontakt zu treten, um weitere Informationen zu dem Produkt erhalten. Dann geht es natürlich irgendwo darum, werden vielleicht auch Analysenzertifikate bereitgestellt, also wie ist die mikrobiologische Belastung, Belastung mit Schwermetallen oder auch, wenn wir im Sportbereich sprechen, ist das Produkt frei von dopingrelevanten Substanzen. Das können natürlich alles so Indikationen sein erstmal, wo bewege ich mich da.
Ich gebe Ihnen dazu. Da muss ich wirklich mal vorstellen, was man den Verbrauchern da abverlangt. Ja? Also sie müssen praktisch ein halbes Studium der Ernährungswissenschaften und der Medizin belegen, um einschätzen zu können und kontrollieren zu können, ob die Produkte, die sie sich im Internet kaufen, tatsächlich dem entsprechen, was sie davon erwarten und ob sie eventuell noch irgendwelche Stoffe enthalten, die gesundheitsschädigend per se sind.
Aber das ist ja genau das Problem dahinter, weil alle diese Anforderungen, die Herr Abel eben richtigerweise genannt wird, sind aber die Anforderungen, die das Gesetz schon an sichere Lebensmittel stellt. Da dürfen keine irgendwelchen dopingrelevanten Substanzen drin sein. Da dürfen keine Schwermetalle Überschreitungen drin sein. Da dürfen keine zu viele Pestizide drin sein und so weiter. Wir haben ja den gesetzlichen Rahmen für Lebensmittel, teilweise sogar für Nahrungsergänzungsmittel spezifisch vorgegeben. Das muss selbstverständlich sein, dass alle diese Angebote gesetzeskonform sind, die wir auf dem Markt haben.
Natürlich,
das erwarte ich eigentlich auch, das erwarte ich in jedem Drogeriemarkt, das erwarte ich in jedem Supermarkt und das muss ich auch in jedem Onlineshop erwarten in der EU.
Ja, natürlich. Also die Situation ist ja leider eine andere. Das ist ja genau das Gleiche, was ich auch kritisiere.
Und, aber ich würde hier gerne noch mal eine Sache ganz klar sagen. Also wir reden hier ständig darüber, dass Verbraucherinnen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel brauchen könnten. Und insgesamt kann man wirklich sagen, dass die Bevölkerung in Deutschland mit wenigen Ausnahmen, und das ist Vitamin D und Jod und zum Teil ein bisschen Kalzium oder Eisen, sehr gut versorgt ist mit Nährstoffen. Und zwar über die normale Ernährung, ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne angereicherte Lebensmittel, weil in diesen Verzehrstudien solche Produkte überhaupt nicht berücksichtigt oder nur in sehr geringem Maße berücksichtigt werden konnten. Das heißt, prinzipiell brauchen gesunde Menschen, die sich in üblicher Weise ausgewogen oder abwechslungsreich ernähren, brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist erstmal ein Fakt. Wenn Sie das Gefühl haben oder tatsächlich bestimmte Ernährungsweisen nicht so sind, dass man sich damit ausreichende Nährstoffe zuführen kann, dann sollte das mit Ärzten oder Ernährungsberaterinnen besprochen werden. Und dann kann im Einzelfall geguckt werden, ob tatsächlich eine Nahrungsergänzung notwendig ist. Wenn wirklich nach ärztlicher Rücksprache solche Produkte eingenommen würden, dann hätten wir vielleicht auch schon viel gewonnen.
Ein paar Gedanken oder Punkte dazu. Also auf der einen Seite ja, irgendwo, wir sind da, wir sind entstanden, wir sind aufgewachsen und Generation für Generation auch ohne Nahrungsergänzungsmittel über viele Jahre. Das heißt, brauchen, tun wir sie bis zum gewissen Grad bestimmt nicht. Aber natürlich gibt es auch gewisse Nährstofflücken oder unzureichende Versorgung. Da zählen natürlich ein paar Klassiker dazu oder Lebenssituationen. Egal, ob wir jetzt von Folsäure vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft sprechen, ob wir von Vitamin D in den Wintermonaten sprechen oder eben auch den Omega-3-Fettsäuren. Und auch an der Stelle irgendwo ausreichend versorgt, heißt ja noch nicht, dass ich zwangsweise optimal versorgt bin. Das gilt auch, wenn ich an Proteine denke, wenn ich an Omega-3-Fettsäuren denke oder auch an die Vitamin-D-Zufuhr. Natürlich kann eine ausreichende Versorgung erstmal sicherstellen, dass ich lebe und da bin. Aber vielleicht kann ich auch die Zufuhr dahingehend optimieren oder gestalten, dass ich gesundheitlich sogar noch präventiv vermehrt unterwegs bin oder sogar davon profitieren kann.
Was Sie jetzt aber damit Studien... Was Sie damit jetzt aber auch sagen, ist, dass jeder, der das nicht tut, der sich nicht selber um seine persönliche Performance kümmert, und das sind vor allen Dingen Leute, die nicht genügend Geld haben, sich alle diese Produkte zu kaufen, denn das sind ja oft 100, 200, 300 Euro, die Leute für Nahrungsergänzungsmittel im Monat ausgeben. Wir machen eine Zweiklassengesellschaft. Unsere Ernährung muss eigentlich ausreichen und sie muss auch von den Preisen her so gestaltet sein, dass jeder Mensch sich in Deutschland optimal ernähren kann.
Natürlich, das wäre die Traumvorstellung, aber das ist ja nicht die Realität. Es ist ja fern zu glauben, dass die Leute sich nach den DGE-Empfehlungen ernähren.
Das meine ich
auch
gar nicht. Ich meine ja nur, dass sie in der Lage sein können, müssen, das tun.
Das
und wenn wir nochmal zu Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren bitte kommen können. Da haben Sie gesagt, das wäre nicht ausreichend, wenn man ausreichende Mengen zu sich nimmt, sondern man müsste auch noch optimale Mengen zu sich nehmen. Da frage ich mich wirklich, was das ist. Also Omega-3-Fettsäuren und kardiovaskuläre Erkrankungen wurden zig Interventionsstudien, große Interventionsstudien mit Tausenden von Probanden durchgeführt und es ist nichts dabei rausgekommen. Es hat sich nicht bestätigt, dass Omega-3-Fettsäuren-Supplemente einen positiven Effekt auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Bei Vitamin D und Infektionserkrankungen und Immunsystemstärkung. Es hat sich nicht bestätigt bisher, dass eine zusätzliche Zufuhr von Vitamin D über das Maß hinaus, was eine gute Versorgung sicherstellt, irgendeinen Vorteil bringt.
Naja.
Also das sind alles Hoffnungen gewesen und man hat tatsächlich über Jahrzehnte Studien durchgeführt in der Hoffnung, dass man damit etwas bewirkt. Aber es ist leider dabei nichts rausgekommen. Und insofern kann man getrost dieses Geld sparen und lieber sich in die Sonne irgendwo begeben und das Vitamin D auch noch endogen bilden, also in der Haut selbst synthetisieren. Damit braucht man keine Supplemente.
Naja, also Vitamin D, es ist ja immer die Frage, was ist ausreichend, was nicht. Und wenn ich davon ausgehe, in Deutschland sind irgendwie 20 Nanogramm pro Milliliter ausreichend, dann gibt es aussagekräftige Meta-Analysen, die aber zeigen, dass vielleicht ein präventives Potenzial liegt, wenn ich zwischen 25 oder bei 30 Nanogramm pro Milliliter liege. Warum soll ich das nicht anstreben? Das sei natürlich, das ist eine philosophische Frage. Geht es immer darum, sich selbst bestmöglich zu optimieren? Aber man kann doch zumindest darüber Bescheid wissen und sagen, die Entscheidung liegt bei mir, ob ich jetzt da vielleicht zusätzlich supplementieren möchte oder ob ich nicht dazu supplementieren möchte. Und was die Omega-3-Fettsäuren angeht, da würde ich in Frage stellen, ob da die Zufuhr über die normale Ernährung überhaupt gedeckt wird. Daher sehe ich da auf jeden Fall ein Potenzial und das würde ich fast für die Allgemeinheit immer empfehlen, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren, egal ob ich vom Sportler oder von dem Normalbürger spreche.
Also bei Omega-3-Fettsäuren hatten wir in letzter Zeit gerade einen roten Handbrief, den das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik rausgegeben hat mit Herstellern zusammen. Und das deswegen, weil Omega-3-Fettsäuren-Supplemente in Dosierungen, die eben in den Studien auch genutzt wurden, 4 Gramm, aber auch schon 2 Gramm pro Tag, zu Vorhofflimmern geführt haben bei Menschen mit Herzerkrankungen, aber auch bei Menschen, die Risikofaktoren für Herzerkrankungen hatten. Wer hat heutzutage nicht Risikofaktoren für Herzerkrankungen, also Übergewicht, Bluthochdruck, all diese Dinge? Das ist ja relativ weit verbreitet. Und wenn wir also eine bestimmte Dosis an Omega-3-Fettsäuren supplementieren, schädigen wir das Herz nochmal extra. Das ist jetzt das, was rausgekommen ist aus diesen großen Studien. Und ich denke, wir sollten also eher davor warnen, das weiter zu auch noch den Verbraucherinnen selbst zu überlassen, das zu praktizieren, als dass wir es auch noch anpreisen und sagen, sie würden sich damit etwas Gutes tun.
Sie hören das SWR Kulturforum mit Angela Clausen von der Verbraucherzentrale, Anke Weißenborn vom BFR und dem Ernährungswissenschaftler und Influencer Georg Abel diskutiere ich, wie notwendig oder überflüssig Nahrungsergänzungsmittel sind. Und wir sind gerade schon bei den Omega-3-Fettsäuren und bei dem Für und Wider und wollen auch gerne noch ein paar andere Beispiele aufgreifen. Vitamin D kam auch schon ein paar Mal vor. Und auch hier haben wir ja das Thema Winterhalbjahr, Dunkelheit, Sonnen geht dann schlecht. Also wäre es doch eigentlich eine gute Idee, im Winterhalbjahr Vitamin D zu supplementieren.
Also auch hier muss man sagen, dass es natürlich im Winterhalbjahr relativ wenig Sonne in unseren Breiten gibt. Aber wenn wir ein halbes Jahr lang von ungefähr April bis September ausreichend Vitamin D bilden über die Bestrahlung Teile der Haut durch die Sonne, dann wird das Vitamin D auch gespeichert. Also es ist nicht so, dass wir jeden Tag unbedingt riesige Mengen von Vitamin D bilden müssen, sondern wir können in bestimmten Phasen auch mal weniger bilden und haben dann immer noch Speicher. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich in bestimmten Lebenssituationen sogar empfohlen wird, Vitamin D zu supplementieren. Also ganz klar, Säuglinge, die ersten 1,5 Jahre im Säuglings- und Kleinkindalter, da ist es sinnvoll, Vitamin D zu supplementieren, weil die Säuglinge nicht unbedeckt ihre Haut in der Sonne haben sollten. Auch in der Schwangerschaft kann es sinnvoll sein, wenn man nicht so viel sich draußen aufhält. Oder natürlich, wenn man krank ist und in Pflegeeinrichtungen ältere Menschen ziemlich viel sich in abgeschlossenen Räumen aufhalten, dann kann es durchaus sinnvoll sein, zu supplementieren. Und wer das prinzipiell machen möchte, der ist auch mit einem Supplement von 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag durchaus auf der sicheren Seite. Bloß was wir sehen, sind eben sehr hochdosierte Produkte, mit denen bestimmte Versprechungen gemacht werden dafür, dass Vitamin D eben einen Zusatznutzen für die Gesundheit hat. Und das ist einfach nicht richtig.
Es kommt natürlich darauf an, was man jetzt betrachtet. Also ich würde schon sagen, in den Wintermonaten im besten Fall auch hier lässt man natürlich den Vitamin-D-Spiegel bestimmen, individuell.
Aber man muss schon sagen, gezielt ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es würde wirklich bedeuten, dass wir ständig entsprechend den Vitamin-D-Spiegel, die Omega-3-Fettsäuren, Jod, Calcium, Eisen, Magnesium, alles bestimmen lassen müssten. Und das machen natürlich auch die wenigsten, ist ja auch bei den Ärzten immer auch mit Kosten verbunden. Gerade beim Vitamin-D zum Beispiel kann ich es zumindest sicher sagen. Deswegen wird ja wahrscheinlich auch vornehmlich einfach aufs Gefühl zurückgegriffen in diesem Fall.
Ja, natürlich. Das ist ja der nächste Punkt. Deswegen irgendwo so ein Mittelweg, denke ich, aus Pragmatismus, also irgendwo ein pragmatisches Vorgehen, weil natürlich kann ich nicht hingehen, auch jeden einzelnen Blutwert irgendwo bestimmen, weil das auch immer mit Kosten verbunden ist.
Gut, also ich nehme schon mal auf jeden Fall mit, wir müssen wirklich auf die Dosierungen achten. Mehr bedeutet nicht zwangsläufig besser.
Was mir viel wichtiger wäre, was wir nochmal ansprechen sollten, ist, wir haben jetzt ganz viel über Nährstoffe geredet. Mhm. Und in Bezug auf Nährstoffe können natürlich für bestimmte Risikogruppen bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sehr sinnvoll und sehr wichtig sein. Aber wir haben inzwischen einen sehr, sehr großen Markt, wo wir stattdessen jede Menge Pflanzenstoffe drin haben und wo die Pflanzen die Schmuckzutat sind und die Nährstoffe sozusagen nur noch das Alibi für die Werbeaussagen darstellen. Ich brauche hier nur 15% von irgendeinem der Nährstoffe zuführen über ein solches Supplement und dann darf ich schon die entsprechenden gesundheitsbezogenen Aussagen tätigen. Und es wird aber immer so getan, als ob die sich auf das gesamte Produkt beziehen würden und als ob die Pflanzenstoffe, egal ob es ein Lavendel oder Ginkgo oder Ashwagandha oder das wird immer so in den Vordergrund gestellt. Aber für diese Pflanzen gibt es gar keine zugelassenen Aussagen und dann kommen eben kleinere Mengen von den Nährstoffen mit rein. Und wenn man nur ein Produkt für Nährstoffe nehmen würde, wäre es ja ganz gut. Aber dadurch, dass die Leute ganz viele von diesen Produkten nehmen, weil die werden ja nicht mehr auf irgendeinen Mangel bezogen, sondern auf, das hilft mir in dieser und jener Lebenssituation oder soll irgendein emotionales oder ein körperliches Bedürfnis erfüllen oder Wellness oder dann auch wieder der Krankheitsbezug, dann kommt es auch ganz schnell dazu, dass die Leute eine Menge Produkte nehmen. Und ich habe tatsächlich VerbraucherInnen gehabt, die haben mir eine Liste von 10 und 15 Produkten geschickt, die sie genommen haben. Die haben wir dann mal ganz vorsichtig auf 3 oder sowas reduziert. Aber das führt dann natürlich auch dazu, dass ich unheimlich viele Nährstoffe doppelt und dreifach habe. Weil wenn ich immer dieselbe krankheitsbezogene Aussage, irgendwas mit Knochengesundheit haben will, dann habe ich natürlich überall immer wieder dieselben Nährstoffe drin.
Und das heißt, da kommt es dann automatisch zu Überdosierungen?
Da kommt es zu deutlichen Überversorgungen, ja.
Ja, aber Herr Abel, Sie empfehlen ja auch Multipräparate als im Prinzip, ich sag mal, tägliche Grundlage für aktive Menschen. Aber wie aktiv muss man denn dann sein, damit man im Prinzip solche Multipräparate sinnvollerweise einsetzt?
Also ich würde gar nicht sagen für aktive Personen. Also ich kann immer wieder nur zurückgehen zum Anfang. Also wer schafft es erstmal die Ernährungsempfehlungen und eine ausreichende Nährstoffzufuhr über die Lebensmittel sicherzustellen? Das wäre natürlich das Wunschszenario, die Ernährung immer first, Food first Ansatz. Aber da es den meisten nicht gelingt, sei es durch den Alltag, durch die Lebenssituation oder durch besondere Anforderungen, finde ich, das ist aber natürlich jetzt eine persönliche Meinung, halte ich für ein sinnvoll zusammengestelltes Multivitaminpräparat für eine solide Basis, um ein Sicherheitsnetz oder Nährstoffversicherung aufzubauen. Aber das sei jedem selbst überlassen. Also da ist immer so diese Kosten-Risiko-Schaden-Abwägung, die individuell getroffen werden kann. Und natürlich immer unter der Berücksichtigung, dass die Qualität und die Dosierung eben, dass wir uns da bewegen, dass wir im sicheren Bereich sind. Und da würde ich sogar den Vorteil eher da sehen, in einem Multivitaminpräparat, was von entsprechender Qualität gekennzeichnet ist, anstelle selbst hinzugehen und zu sagen, ich versuche jetzt diesen Nährstoff individuell zu supplementieren, weil ich da vielleicht einen Mangel habe, da nehme ich nicht genug auf und dann irgendwie am Ende auch wieder bei 5, 6 Pillen lande. Und da ist es für mich einfach ein ganz einfacher, pragmatischer Ansatz, den ich befürworte.
Und trotzdem gibt das Ganze halt immer nur eine Scheinsicherheit, ne? Ich nehme, ich sag mal, ein Potpourri von 20 Nährstoffen und da kümmere ich mich jetzt drum, dass ich die alle optimiere. Aber in Lebensmitteln ist natürlich so viel mehr drin. Da sind auch noch jede Menge sekundärer Pflanzenstoffe drin, da sind die Ballaststoffe drin und. Wir haben ja eine Fülle von Substanzen, die ein Lebensmittel bilden. Und natürlich wissen wir gar nicht, was wir alles tatsächlich brauchen, sondern wir fokussieren uns jetzt im Moment auf die Bausteine, über die wir uns seit Jahren unterhalten, die im Prinzip seit Anfang letzten Jahrhunderts fast die gleichen sind als Nährstoffe anerkannt. Wer weiß eigentlich, was da noch für unseren Körper Positives drin wäre, wenn wir ganz normale Lebensmittel essen würden.
Natürlich, aber das ist ja nicht die Realität. Es findet ja nicht aber statt. Die Nährstoffzufuhrempfehlungen werden ja nicht erreicht. Das zeigen
das
ja die Erhebungen.
Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber wir reden doch jetzt fast seit einer Stunde darüber, dass wir die Nährstoffzufuhrempfehlungen in Deutschland sehr gut erreichen im Allgemeinen. Dass gesunde Menschen, die in diesen Studien, in den Verzehrstudien, die wir haben, einbezogen waren, dass die im Großen und Ganzen bis auf Vitamin D, wo man, wir kommen wieder zur endogenen Bildung, und bis auf Jod, was natürlich in Deutschland allgemein ein Problem ist, aber ansonsten praktisch im Allgemeinen die Nährstoffzufuhrreferenzwerte erreicht werden.
Nein, das stimmt ja nicht. Die Zufuhrempfehlungen werden ja nicht erreicht. Also Folsäure 86-80% werden nicht erreicht.
Aber Vitamin E 49-48%. Wir haben am Anfang schon festgehalten, dass der Bedarf etwas anderes ist, der individuelle Bedarf was anderes ist als die Referenzwerte der DGE.
Aber ja,
wir müssen individuell nicht die Referenzwerte der DGE erreichen, sondern es reicht, wenn 50% der Bevölkerung diese Referenzwerte erreichen, dann kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil, der darunter liegt, individuell auch einen ganz anderen Bedarf hat und die da darüber liegen auch. Also wenn alle Menschen 100% der Zufuhrreferenzwerte erreichen würden, dann wäre ein großer Teil sehr weit überversorgt.
Ja, aber das ist doch Fischen im Dunkeln. Das sind doch einfach fehlende Datenlücken. Deswegen ist es doch, spricht doch nichts dagegen, zu sagen, hinzugehen. Ich stelle aber sicher, dass ich auf jeden Fall ausreichend versorgt bin, wenn ich doch gar nicht weiß. Natürlich kann ich sagen, 50% sind vielleicht liegen darunter, 50% liegen darüber. Das ist ja keine Aussagekraft auf der individuellen Ebene. Und deswegen, warum soll ich dann nicht hingehen und sagen, das sei ja jedem selbst überlassen.
Also zum Teil ist es sogar so, dass wir über die ganz normale Ernährung, zum Beispiel bei Vitamin A, bei Mangan, bei Kupfer und einigen anderen Stoffen bei den Personen, die relativ viel verzehren, auch schon Mengen aufnehmen über die normale Ernährung, die sehr dicht an dieser Tageshöchstmenge liegen, die die EFSA festgelegt oder abgeleitet hat. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Platz für jeden Nährstoff. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie Sie starten den Tag mit einem Nährstoffpräparat, was 26 Mikronährstoffe enthält und damit erstmal die Basis bildet, dann könnte es sein, dass wir selbst über die normale Ernährung, die wir dann zusätzlich ja hoffentlich auch noch zu uns nehmen, die Höchstmengen trotzdem überschreiten. Wir nehmen einfach über die normalen Lebensmittel so viel auf, dass da kaum noch Platz ist für mehr. Und wir reden hier die ganze Zeit über Erwachsene, wenn ich das richtig einordne. Und wir müssen auch mal an Kinder denken. Wir müssen an bestimmte Personengruppen denken, die auch ein erhöhtes Risiko für Überversorgungen haben. Also in der Schwangerschaft zum Beispiel Vitamin A zu supplementieren, das kann auch sehr negative Effekte haben, nämlich auf das ungeborene Kind.
Natürlich gibt es zum kritische Beispiel. Nährstoffe.
Also wir können nicht einfach mit der Gießkanne allen Menschen empfehlen, nach dem Aufstehen morgens erstmal ein Supplement einzuwerfen und zu sagen, alles andere regelt sich dann schon irgendwie.
Aber das sei doch jedem selbst überlassen. Ich spreche ja immer noch davon, dass wir die in der Dosis zunehmen, die sicher ist. Wir bewegen uns hier immer in dem Rahmen der von der EFSA festgelegten Höchstwerte. Und da ist es
plus
total
Essen
unkritisch.
Und dann sind sie wieder zu hoch.
Überhaupt nicht.
Gibt es noch keine Höchstmengen für die
allein
für die
Produkte. Ist der für viele. Und das ist aus allen Quellen. Und da können Sie nicht an Nahrungsergänzungsmittel so hoch dosieren, dass es an den
davon spreche ich auch nicht. Ich sage nur, wir bewegen uns innerhalb dieser Höchstmengen und die werden auch nicht erreicht, wenn ich zusätzlich die Ernährung noch dazu addiere. Da können Sie ja, lassen sich ja die einzelnen
durch die Ernährung nahezu erreicht.
Das ist aber doch kein Problem, wenn es um Nährstoffe geht, wo überhaupt die Höchstwerte unkritisch sind. Gerade wenn wir von den B-Vitaminen sprechen.
Also ja, aber ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis und werden hier unter Ihnen dreien keine Einigkeit erzielen. Soweit kann ich, glaube ich, mich mal aus dem Fenster lehnen. Was ich aber gern klarziehen würde, ist Folgendes. Wenn ich ausgewogen, halbwegs ausgewogen esse, ich rede jetzt nicht vom perfekten Essen, das braucht keiner und das macht sowieso keiner, aber wenn ich mich halbwegs ausgewogen ernähre, können wir uns dann darauf einigen zu sagen, dass also normale, gesunde Erwachsene, die normal essen, möglicherweise ohne Nahrungsergänzungsmittel gut auskommen können.
Also aus meiner Sicht ja, wobei wir natürlich, wie Sie sagten, normal essen. Wir haben natürlich eine Menge Menschen, die inzwischen vegetarisch oder vegan leben. Da muss man besonders gucken, was da eventuell noch ist. Also man muss das schon ein bisschen differenziert betrachten. Aber für die Allgemeinbevölkerung, die sich mit gemischter Kost, also sowohl tierisch als auch pflanzlich ernährt, ist es richtig, ja.
Und Herr Abel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es Ihnen schon wichtig, auch zu sagen, wenn jemand Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann innerhalb der empfohlenen Mengen, damit die Überdosierung, ich sag's jetzt mal im Sinne von Frau Weißenborn und Frau Clausen, damit die Überdosierung sich in Grenzen hält.
Ja, ich stimme dem ja auch zu, dass es über die normale Ernährung möglich ist. Aber ich glaube eben nicht, dass es der Alltag zulässt bei vielen, dass wir diese Empfehlung über die normale Nahrung decken, gerade wenn wir einen stressigen Tag haben. Und deswegen stimme ich zu und sage ja, es ist möglich, die Nährstoffzufuhr auch ohne Nahrungsergänzungsmittel zu decken.
Ja, und wir sollten uns vielleicht auch nicht der Illusion hingeben, dass Nahrungsergänzungsmittel irgendwas an meinem Lebensstil verbessern können. Wenn ich mich nicht ausreichend bewege, wenn ich nicht ausreichend schlafe, wenn ich den ganzen Tag nur am Handy rumhänge, wenn ich mich nicht nach draußen begebe, mich nicht entspanne, dann nützen auch Nahrungsergänzungsmittel nichts.
Also wir sehen schon, Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Sie können aber tatsächlich für einige Bevölkerungsgruppen eine wertvolle Ergänzung sein unter bestimmten Voraussetzungen. Allerdings haben wir halt schon auch das Problem, dass wir keine zulässigen Mengenvorgaben haben, also was die Inhaltsstoffe auch betrifft. Es gibt keine Qualitätsstandards und selten auch Informationen zu nehmen, beziehungsweise Wechselwirkungen, die haben wir hier kaum besprochen. Frau Weißenborn, haben Sie ein paar zusammenfassende Tipps, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern in Sachen Nahrungsergänzungsmittel an die Hand geben können?
Ja, also im Kopf sollte man behalten, dass Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind und dass sie Nährstoffe enthalten können, die gegebenenfalls auch in bestimmten Fällen sinnvoll sein können zu supplementieren, dass man aber darauf achten sollte, dass bevor man ein Supplement nimmt, dass man das möglichst ärztlich bespricht, abklären lässt und nicht einfach blind zu Produkten greift. Denn es hat sich bisher in keiner Weise gezeigt, dass eine zusätzliche Zufuhr einen Vorteil hat, wenn man gut versorgt ist. Im Gegenteil, es kann auch schaden. Und im Kopf behalten sollte man auch, dass Nahrungsergänzungsmittel vor dem Inverkehrbringen nicht überprüft und zugelassen werden und dass man also Vorsicht walten lässt beim Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln.
Herr Abel, wann sind aus Ihrer Sicht denn Nahrungsergänzungsmittel eine gute Idee?
Also erstmal, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, aber können eben für viele eine sinnvolle Ergänzung sein, gerade wenn Alltag, Stress oder bestimmte Lebensphasen eben Lücken hinterlassen. Nahrungsergänzungsmittel sollten auch nicht pauschal verteufelt werden und es sollte auch nicht zu viel Angst geschürt werden. Es besteht eben auch Potenzial darin, sollten auch auf der anderen Seite nicht zu groß gefeiert werden. Beides würde eben zu kurz greifen an der Stelle. Es geht ja hier nicht um alles oder nichts, sondern wirklich um kluge und differenzierte Anwendung und entscheidend sind dann nachher die Qualität, Dosierung und das Wissen dazu.
Frau Clausen, wer braucht denn keine Nahrungsergänzungsmittel?
Das kann man so eigentlich gar nicht pauschal sagen, weil Nahrungsergänzungsmittel können ja sinnvoll sein. Wir sagen immer, wenn der richtige Mensch sie in der richtigen Menge zur richtigen Zeit und dann auch noch den richtigen Nährstoff nimmt. Aber wir haben inzwischen sehr, sehr viele Produkte am Markt. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die enthalten stattdessen irgendwelche Pflanzenstoffe, die aus Arzneipflanzen abgeleitet sind. Das hinterlässt bei Menschen den Eindruck, dass sie arzneilig wirken können, dass sie pharmakologische Wirkungen haben, die sie aber nicht haben dürfen. Das heißt, bei Nährstoffen muss man diskutieren, inwieweit das sinnvoll ist für den Einzelnen, bei den ganzen Pflanzenstoffen, die wir im Moment in den Produkten drin haben. Sehe ich den wirklichen Nutzen nicht für die normale Ernährung. Da sind normale Obst und Gemüse und andere Pflanzenlebensmittel besser geeignet für. Bei diesen Produkten würde ich sagen, da eher die Finger weglassen. Bei Nährstoffen muss man gucken, wo es Sinn macht.
Das war das SWR-Kulturforum zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, notwendig oder überflüssig. Es diskutierten Anke Weißenborn vom Bundesinstitut für Risikobewertung, der sportaffine Ernährungswissenschaftler Georg Abel und Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.